dieser Tagung, die ja wirklich in die Mitte greift, in unser Verständnis des Wortes Gottes und der Schrift, begrüße ich außerordentlich, auch aus aktuellen Anlässen, wenn Sie die jüngste EKD-Dokumentation über Ihre Familie sehen, in denen nun mittlerweile auch Medien wie der Spiegel diese Landeskirchen und diese EKD daran erinnern, dass sie auf dem Wort Gottes fundiert sein sollte, weil sie selber nicht mehr weiß, dann ist das außerordentlich bedrängend. Und es nötigt uns eigentlich, auf unser Fundament in einer neuen Weise zu blicken, auf die Schrift als das wahre Wort Gottes. Dazu ist heute schon viel Kluges gesagt worden im Laufe des Tages. Ich möchte einige Überlegungen im Grundsätzlichen an den Anfang meines Vortrags stellen und dann die Konsequenzen ausziehen, die das haben muss für Theologie, aber auch für die Gemeinde. Und ich meine, das muss wirklich zu einer Art Neubesinnung oder einer Metanoia, einer Umkehr führen. Wir sind hier gerade in den verfassten Landeskirchen mittlerweile in einer Verkennung dessen, was uns ausmacht. Und an die Stelle des Schriftprinzips tritt dann natürlich das Prinzip des Zeitgeistes und seiner wechselnden Ideologien und Konzeptionen, über die wir auch schon vielfach auf den letzten Tagungen zu sprechen hatten. Christliche Kirche und Gemeinde, meine Damen und Herren, steht und fällt damit, dass die Heilige Schrift als das wahre Wort Gottes begriffen wird. Das sagt etwa das Bekenntnis des Helvetikum im 16. Jahrhundert in der Schweiz, auf das wir in der STH nun unser Leitbild begründet haben. Und wo man auch ganz bewusst sein muss, es ist wichtig, dass wir in diesen Traditionen immer wieder neu unser persönliches Bekenntnis zum Fundament des Wortes Gottes abgeben. Insofern ist das, was ich sage, nicht sonderlich originell und nicht sonderlich neu. In Wahrheitsfragen hat mein alter Münchnerlehrer Robert Spähmann einmal gesagt, ist das Neue meistens auch das Falsche. Ich stelle mich also sehr bewusst in eine reformatorische Sukzession und natürlich damit auch in die apostolische Sukzession. Danach, ob das Wort Gottes das Fundament ist, bemisst sich, ob eine Theologie christlich ist oder nicht. Die Heilige Schrift ist für den Christen und Theologen, das hat mein verehrter Lehrer, theologischer Lehrer Reinhard Slenzler über uns eingeschärft, ist nicht nur Erkenntnisgegenstand, sie ist Erkenntnisgrundlage. Und das muss auch in der Gemeinde sichtbar werden. In ihr, in der Heiligen Schrift, in seinem Wort wirkt und handelt Gott selber. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass dieses Wort zweifach an uns wirkt. Es ist einerseits ganz Gesetz und kann ganz Gesetz sein. Es mahnt uns, es erinnert uns, es schärft unser Gewissen. Das kann jeder alttestamentliche und jeder neutestamentliche Text Gesetz sein. Und es ist zum anderen Evangelium. Es ist Gericht und Rettung, Erwähnung und Verwerfen. Das Wort Gottes ruft uns zur Umkehr und es verheißt uns die Gnade und den neuen Menschen in Jesus Christus. Im Gottesdienst und im persönlichen Leben kann uns dieses Wort gegenwärtig sein. Nicht als ein ferner Text, das hat Jakob Thiessen eindrücklich heute auch betont, nicht als ein ferner Text der Antike neben anderen, sondern als die Kraft, ohne die und ihren angemessenen Gebrauch ein Gottesdienst nicht Gottesdienst wäre, eine christliche Theologie nicht christliche Theologie und Gemeinde nicht Gemeinde. In der Heiligen Schrift bindet sich der Geist Gottes an den Buchstaben. Und der Geist erschließt uns den Buchstaben. Das äußerliche, verschriftlichte Bibelwort erleuchtet 2. Korinther 4, 6 zur Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Dass Christus selber das Wort ist, das Wort Fleisch wird, verweist auf diesen Zusammenhang. Daher ist die Schrift in sich selber klar. Sie ist, wie Reformatoren sagen, sich selbst interpretierend. Und das müssen wir bei unserem Bibellesen und auch den nötigen Anstrengungen zu diesem Bibellesen immer wieder sehen, dass wir aus dem Geist Gottes diese Schrift in sich selber fassen und nicht unsere eigenen Maßstäbe zur Maßgabe der Schrift machen, sondern uns der Schrift unterstellen und unsere Maßstäbe aus der Schrift gewinnen. So ist sie inspiriert und nicht einfach ein historisch kontingentes Zeugnis neben anderen. Abschließende und endgültige Offenbarung ist sie für uns, bis zum Tag der Wiederkehr Christi. Das sage ich auch sehr ernst. Das offenbarte Wort Gottes leitet unsere Erkenntnis und Gotteserfahrung bis zum Ende der Zeit. Und bis zum Ende der Zeit müssen wir es bei dieser Offenbarung uns genügen lassen.
Sie gibt die Gewissheit für Leben und Sterben. Der Dienst am Wort hat aus der Einheit und Klarheit und Inspiration des Wortes Gottes seine Vollmacht. Er hat aber auch am Wort seinen Maßstab und seine Grenze. Also ich kann nicht predigen oder verkündigen oder lehren, was durch dieses Wort nicht getragen ist und durch dieses Wort nicht inspiriert ist. Und das macht solche Papiere natürlich zu einem ganz großen Ärgernis und eigentlich zu einer Apostasie, gegen die man sich wehren muss, auch wenn sie von Bischöfen signiert wird. Das Wort auszurichten, in ihm eins zu sein, das ist letztlich uns verheißen. Die Abfolge des Alten und des Neuen Testamentes gehen den Weg der Heilsgeschichte aus der Heiligen Schrift. Und von hier ist auch klar, dass Theologie nicht Selbstzweck sein kann, sondern aus dem Glauben und dem Glauben gemäß sein muss, Römer 12, 6 etwa zu vergleichen. Sie ist Dienst am Wort Gottes und am Volk Gottes, das unter dem Wort gesammelt werden soll, aus den Völkern gesammelt werden soll. Ekklesia, das haben Sie heute ja auch angesprochen. Und wir müssen ja leider sehen, wenn nicht schriftgemäß gelehrt und verkündigt wird, dann wird das Volk zerstreut. Das sind die Mietlinge, nicht? Das sind nicht die guten Hirten, das sind die Mietlinge, die das Volk zerstreuen. Es ist klar, dass weiteste Teile der im Zug der Aufklärungsepoche und des nachfolgenden Historismus und Relativismus im 19. Jahrhundert entwickelten historischen Schriftkritik diese Verankerung verloren haben und wechselweisen Zeitgeistern, Zeitmoden die Schlüsselfunktion einräumen. Und die Umkehr in Theologie und Kirche und Gemeinde muss eigentlich dahin führen, dass wir eine zweite christliche Aufklärung, hat Rohrmoos auch immer darauf hingewiesen, eine zweite christliche Aufklärung gewinnen, die diese Aufklärungsschalen, die eigentlich uns immer weiter wegführen vom Wort und von der Quelle, überwinden, nicht wahr? Der Geist lebt nur im Buchstaben, sagt der Dichter Hölderlin, der in Tübingen Theologie studiert hat und dessen Werk, wie vieles in der deutschen Geistgeschichte, ohne die Lutherbibel auch nicht denkbar wäre. Wer den Buchstaben missachtet, sich nicht um ihn bemüht, der muss auch den Geist verfehlen. Das ist fundamental für das Schriftverständnis schon der alten Kirche und der frühen Christen. Wir bedürfen des Geistes und seiner Gnade, seiner Erleuchtung, um die Schrift recht zu verstehen und von Christus aus der Mitte der Schrift sprechen zu können, ihn in der Mitte der Schrift sehen zu können. Der Heilige Geist ist der Geist Christi, von ihm gesandt, in der Schrift manifest, im Alten und im Neuen Bund, der geredet hat durch die Propheten. Zugleich geschieht im und durch den Heiligen Geist die Scheidung der Geister, die Scheidung der wahren Lehre von der Irrlehre. Und das ist keine Relativität, das ist auch keine Verhandlungsmasse. Da hat Papst Benedikt völlig recht, über die Wahrheit brauchen wir keine Konsenspapiere, sondern hier geht es um die Scheidung der Geister, die auch schon vorausweist auf die letzte Scheidung im Gericht. Dieser Zusammenhang und zugleich die jeweilige Scheidung von Geist und Buchstaben und der Zusammenhang ist fundamental. Aus dem Geist Gottes, und das ist auch so sehr wichtig, dem müssen wir auch beten, wir müssen um das Schriftverständnis beten, aus dem Geist Gottes wird erst erkennbar, dass die Schrift unfehlbar und irrtumslos ist. In meinen Meinungen und auch meinen eigenen Erleuchtungen erschließt sich mir das nicht, sondern nur aus dem Geist Gottes. Man sollte sich daher, auch wenn die Intentionen reinere und bessere sind als die der säkularisierenden Exegesen, sehr davor hüten, Privatoffenbarungen oder Spezialcharismata vor das Wort Gottes zu stellen. Und man sollte sich auch davor hüten, mit der Wahrheit und Irrtumslosigkeit seine eigene Theologie und seine eigene Meinung zu identifizieren. Ich will da nun das nicht weiter vertiefen, aber ich meine, das ist auch die wichtige Botschaft an charismatische und an sogenannte evangelikale Kreise. Die Schrift ist auf Christus zentriert und dem Heiligen Geist erschlossen und nicht in meiner Privatoffenbarung. Und ich habe nicht recht gegenüber der Schrift, nicht wahr? Also mein hochverehrter älterer Kollege Armin Scherschin in Basel hat in einem wunderbaren Beitrag, den Sie dahin wohl auch noch finden können, in Berufung auf das Helvetikum jüngst geschrieben, wir alle unterliegen dem Irrtum, nur das eine wahre Wort Gottes ist die Wahrheit, irrtumslose Wahrheit. Und diese Demut brauchen wir natürlich auch und brauchen gerade auch die Theologen und vielleicht auch gewiss die Philosophen, wenn sie in diesen Dingen sich äußern. Erinnern wir uns daran, dass Christus selber, der Auferstandene, auf dem Weg nach Emmaus die Schrift eröffnet hat. Lukas 24. Das mit 1. Korinther 2, 4. Übrigens der Text, an dem Lessing von dem grässlichen breiten Graben zwischen Glaube und Geschichte sprach. 1. Korinther 2, 4. Der Glaube aus der Verkündigung von Kreuz und Auferstehung kommt. Nicht mit Überredung. Nicht mit menschlichen Gründen, nicht mit menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Einen äußerlichen Beweis dieses Geistes zu fordern oder geben zu wollen, führte am Geist Gottes vorbei. Es ist Sünde gegen diesen Geist. Es lässt diesen Geist nicht wehen in seiner Macht und Kraft. Wer Beweise für die Irrtumslosigkeit und Wahrheit der Schrift fordert und meint, im Sinn der Vernünftelei in dieser Welt erbringen zu können, der, könnte man mit 1. Korinther 2 sagen, vernimmt nichts vom Geist Gottes. Gott selber, der Mensch gewordene, in seinem Geist bei uns sein, der er ist im Handeln durch die Schrift, das Subjekt. Darauf hat Frau Blaufuß in der Diskussion heute hingewiesen. Gott ist das Subjekt, das redet, und der Mensch ist der Angeredete und Antwortende. Die Grundverfehlung, die sich in der historischen Kritik und ihren programmatischen Glaubenslosigkeiten ausdrückte, ist, dass vom menschlichen Bewusstsein ausgegangen wird, in einem Subjektwechsel, in dem der Mensch seiner jeweiligen Rationalität die Schrift unterwirft. Deshalb müssen wir nicht um jeden Preis modern sein. Es ist gut, bei den Alten in die Lehre zu gehen, denn gerade die alte Kirche, der Magnus Consensus des ersten Jahrtausends, hat uns hier für das Schriftverständnis sehr viel zu sagen. Irenäus, der Kirchenlehrer, der Herr hat uns gelehrt, dass niemand Gott erkennen kann, wenn Gott nicht selber lehrt. Basilius, der Glaube soll die Worte über Gott leiten, der Glaube und nicht der Beweis. Die antike Philosophie und Wissenschaft wusste nämlich, dass es Bereiche gibt, in denen nicht der Beweis das Erste ist, sondern der Glaube. Ich kann überhaupt nur erkennen, wenn ich zunächst einmal glaube. Platon sagt im 7. Brief, es ist Apaidoisia, also Unerzogenheit, wenn man nicht unterscheiden kann zwischen den Bereichen, in denen Beweise gefordert und möglich sind, und in denen sie eben nicht möglich sind und auch nicht zu fordern. Es ist der Glaube, so noch einmal Basilius, der über die logische Schlussfolgerung hinaus die Seele zur Zustimmung führt. Es ist der Glaube, der durch die Wirkungen des Geistes entsteht. Und aus dieser Einheit, Christus, dem Geist und Gottes Wort, ist dann die Schrift zu verstehen. So aber ist sie irrtumslos. Und wir müssen unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse und Einsichten, die immer hypothetischen Charakter haben, messen an dieser umfassenden und nicht hypothetischen Wahrheit. Das heißt, wir haben es ja auch mit zwei ganz unterschiedlichen Dimensionen der Wahrheit zu tun. Ich habe darüber in der Auseinandersetzung mit den Atheisten gesprochen vor einigen Jahren, mit dem nur Hypothetischen der Wissenschaft. Das erkennen eben Wissenschaftler nicht mehr, die zu Ideologen werden, dass sie nur eigentlich hypothetische Erkenntnisse haben und mit der ganzen Wahrheit Gottes. Augustinus sagt im Blick auf die Irrtumslosigkeit dieses: Mir, so Augustinus, erscheint es in höchstem Maße verhängnisvoll zu glauben, es könne in den Heiligen Schriften eine Täuschung, ein Mendatium vorkommen. Was mir so scheint, das scheint mir vermutlich so, weil ich die andere Seite nicht sehe, weil ich zu kurz sehe, weil ich zu wenig weiß. So geht's mit manchen Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen, sagt Matthäus Claudius so schön im Lied »Der Mond ist aufgegangen«. Wenn man nämlich ein einziges Mal bei einem solchen Rang von Autorität eine Täuschung zugebe, dann käme man gar nicht mehr heraus aus dem trügerischen, aus der trügerischen Annahme, da seien Täuschungen, aber ich muss mich zunächst mal selber befragen auf meinen Irrtum. Origenes, weil viele die Schriften nicht auf geistliche Weise verstehen und sie dann schlecht verstehen, geraten sie in Häresien. Das war auch der Grund der Lehre vom mehrfachen Schriftsinn, dass man zunächst nach dem Fleisch verstehen kann, dann nach der Seele, gewissermaßen psychologisch, und dann erst nach dem Geist Gottes. Muss man freilich sehen, der Geist ist im Buchstaben so inkarniert, wie Christus selber wahrer Gott und wahrer Mensch ist und daher brauchen wir nicht einen mehrfachen Schriftsinn, sondern wir müssen immer wieder diesen wahren Gott und wahren Menschen in seiner Schrift erkennen. Wenn man Exegese betreibt, und wir haben heute einen sehr überzeugenden, gläubigen Exegesen hier erlebt, dann ist klar, diese Exegese hat erschließende Funktion, sie hat dienende Funktion für den Glauben. Sie hat nicht glaubenszersplitternde Funktion. Der Paul Ricoeur unterscheidet zwischen der Hermeneutik des Verdachtes und der Hermeneutik des Vertrauens. Eine dem Glauben dienende Exegese muss natürlich von der Hermeneutik des Vertrauens geprägt sein. Und wenn ich, lieber Jakob, in der Zusammenarbeit eines Jahres jetzt sehe, was du so tust, dann sage ich, ihr sieht ja auch viel mehr als ein historisch-kritischer liberaler Exeget. Er sieht den Zusammenhang der Schriften, weil er nicht mit einer Hermeneutik des Verdachtes sieht, da ist ein Widerspruch oder da ist ein Widerspruch, sondern er nimmt die ganze Heilige Schrift und er dient dem von Jahr zu Jahr. Das machen natürlich glücklicherweise auch einige andere Exegeten, aber kaum mehr an unseren Fakultäten. Und auch deshalb ist eine Institution wie die Staatsunabhängige Theologische Hochschule, ich will nicht allzu sehr werben, aber sie ist schon ein ganz wichtiger Ort, um eine gläubige Theologie heute zu vermitteln. Und unsere Studenten sind in gewisser Weise auch Samenkörner dessen, was wir da als eine Metanoia brauchen. Wir müssen uns aber eines klar machen. Die Verstehensfrage ist aufs Unmittelbarste mit der Heilsfrage gleichzusetzen. Es geht ja auch um Heil oder Verdammnis. Worte, die man kaum mehr auszusprechen wagt in dem liberalen öffentlichen Kirchendiskurs. Der dreieinige Gott, wie Augustinus sagt, sitamen res est non rerum omnium causa sit, sitamen et causa, wenn man denn hier überhaupt von einer Sache und nicht von aller Dinge Ursache sprechen will, wenn überhaupt von Ursache, also das Höchste, die höchste Sache ist der dreieinige Gott, ihn verwerfe ich. Es ist Verstehen und Nichtverstehen auch eine Frage von Heil oder Verwerfung des Heils. Das bedeutet in jedem Fall, dass die neuprotestantischen historistischen Fixierungen auf einer historischen Hermeneutik nicht haltbar sind, wenn wir auf dem Grund der Heiligen Schrift stehen sollen. Verbum Dei Scriptum im Sinne Luthers bedeutet, der göttliche Ursprung der Schrift ist das Argument für ihre Klarheit. Nicht umgekehrt, die Klarheit, die wir vernünfteln, der Beweis für ihre Göttlichkeit. Wir müssen ihre Göttlichkeit voraussetzen. Das bedeutet, wie Bernhard Rothen in seiner schönen Monographie über Schriftprinzip und Schriftgebrauch bei Luther und Barth vor etwa 20 Jahren gezeigt hat, dass der Geist per sola verba Dei wirksam ist. Also durch die Worte Gottes. Nirgends ist er, und zwar allein durch das Wort Gottes, nirgends ist er deutlicher zu finden, als in den Buchstaben, die er selber geschrieben hat. Sola Scriptura war deshalb in der Reformation das Kriterium in Lehrauseinandersetzungen und Lehrstreitigkeiten. Auch nicht ein Lehramt, auch nicht eine Kirchentradition. Da sind manchmal katholische Unschärfen zu beklagen. Auch nicht ein Lehramt kann letztlich den Ausschlag geben, sondern die Schrift allein. Das meint das Sola Scriptura. Und in der Wahrheitsfrage müssen wir ein Kriterium haben. Das kann nicht die Gedeihlichkeit oder Ungedeihlichkeit sein. Und das kann nicht sein, wie die Kirche nun gegenwärtig durch bestimmte Meinungen lavieren möchte, sondern es ist das Wort Gottes selber. Das nun freilich getragen ist von den anderen reformatorischen Fundamenten, dem sola gratia, aus Gnade allein sind wir gerecht, und dem solus Christus im Zentrum, durch ihn und dadurch, dass er in der Mitte der ganzen Schrift steht, auch schon des Alten Testamentes. Durch ihn ist sie göttlich und dann eben der Glaube allein. Bezeichnenderweise setzt eben hier auch Luthers Gewissensbegriff ein und die Einforderung der Freiheit des Gewissens ist bei Luther aufs Engste verbunden mit der Bindung an die Heilige Schrift. Also das Gewissen ist nicht frei schwebend, irgendwo emanzipatorisch wie ein Gehirn im Tank losgekettet, sondern es bindet sich an die Schrift. Ich bin überwunden, sagt er im Reichstag zu Worms, durch die von mir angeführten Schriftstellen und gebunden im Gewissen an die Worte Gottes. Daher kann und will ich nicht irgendetwas widerrufen, das gegen das Gewissen zu handeln weder sicher noch heilsam ist. Die Einschmelzung auf ein bloßes Menschenwort, das Wort des Gottes auf ein bloßes Menschenwort, den Menschen zum Subjekt zu erheben, das Verhältnis zwischen dem hörenden Menschen und dem redenden Gott umzukehren, das führt über kurz oder lang zum Atheismus und es führt vielleicht auch zu einer Form von Religion und Religiosität, der aber eben nicht mehr christlicher Glaube ist. Die Klarheit und Einheit im Geist ist, die uns zum Umkehren ruft, keineswegs mit billiger Allgemeinverständlichkeit zu verwechseln. Man muss sich um das Wort Gottes auch bemühen. Man muss lernen, man muss üben, davon war die Rede. Wir haben auch diese Kraft der Pädagogik vielleicht wieder viel stärker in unsere Gemeinden und Schulen hineinzubringen. Das ist eine lebenslange Beschäftigung, auch des geistlichen Lernens und Hörens der Theologen und der Prediger. Damit geht das natürlich schon, hat das schon seine Krankheit oftmals, wenn man sich nicht immer wieder um die Vertiefung dieses Verständnisses bemüht. Die Allgemeinverständlichkeit, dass ich auch mit Stefan Felber die Gefahr dieser neueren Übersetzungen, die Allgemeinverständlichkeit, die so schnell missionarisch catchen will, nimmt so viel weg von der Würde und der Tiefe und der Unerschöpflichkeit der geistlichen Weisheit, die in der Schrift liegt. Es wird, nicht wahr? Und was tun die Menschen in unserer postsäkularen, um es mal diesen religionssoziologischen Unbegriff zu gebrauchen, unserer postsäkularen Welt, um sich irgendwelchen buddhistischen und sonstigen Meditationspraktiken anzunähern? Die steigen auf Berge im Himalaya und sie kasteien sich und fliegen um die Welt. Aber die Übung mit dem Wort Gottes, die verliert immer stärker. Ich sage dazu dann nachher noch ein paar etwas konkretere Überlegungen. Luther unterschied, auch das scheint mir sehr wichtig, zwischen äußerer und innerer Klarheit. Die innere Klarheit können wir gar nicht gewinnen, wenn wir nicht vom Geist Gottes gewissermaßen erreicht werden. Wenn sich unser Herz verfinstert hält. Das ist die Verstockung und das ist der Geist erreicht, das können wir letztlich, darüber haben wir keine Verfügung, das können wir nur erbitten. Die äußere Klarheit gewinnen wir aus der sich selber erklärenden Kraft der Heiligen Schrift. Und das eben nur, wenn wir ihren Zusammenhang sehen, wenn wir die Zusammenhänge des Epheserbriefes, des Kolosserbriefes, der Korintherbriefe sehen und wenn wir nicht diese Zusammenhänge mutwillig zerreißen, was geradezu eine Methodenmaxime der historisch-kritischen Exegese ist. Ein alter, mittlerweile verstorbener Dogmatikprofessor hat uns ja mal gesagt, gegen Ende seines Lebens, historische Kritik ist eine Möglichkeit, sich das Wort Gottes vom Halse und vom Leibe zu halten. Das ist sehr wahr, hat es leider erst am Ende seines Lebens so sehen können. Dieser fordert also noch einmal gesagt eine Exegese, die die Zusammenhänge, die Komposition, die Entsprechung der Schrift, auch ihre Schönheit beim Wort nimmt, die den größtmöglichen Bogen schlägt, statt zu verkürzen, die immer mit ihrer viel größeren Weisheit als unserer Weisheit rechnet. Friedrich Schlegels Wort für die historische Kritik gilt gerade hier. Die schlechte Exegese zeichnet sich dadurch aus, dass der Forscher sagt, es muss überall so banal und platt zugehen wie in meinem Hirn. Nicht? Also, wenn ich es richtig banal mache, dann treffe ich es. Das Wunderbare, das mich Übersteigende, das Geheimnis, das darf also gar nicht sein. Und das bedeutet nur noch einmal, meine Damen und Herren, die Einsicht, dass alles menschliche Suchen, Fragen, auch Theologisieren, dem Irrtum unterliegt und der Irrtumshaftigkeit, dass das Wort Gottes aber uns eine Wahrheit und die Wahrheit gibt, die wir zu verstehen haben. Und hier liegen auch die Grenzen aller Theologie und Gemeindebildung. Nicht darf die Geltung der Schrift abhängig gemacht werden von der Geltung eines Lehramtes, einer Situation, einer geschichtlichen Situation, fehlender Akzeptanz im soziologischen Sinne einer Gesellschaft. Oder ersetzt werden durch Surrogate. Dann werden menschliche Prinzipien und politische Gewolltheiten, Ansprüche, Sehnsüchte, manches böse, manches auch menschlich verständlich, Erwartungen an die Stelle der Autorität des Wortes Gottes gesetzt. Wir bleiben da nicht an seinem Wort. Das ist der Punkt. Wir lassen sein Wort nicht stehen und wir bleiben nicht an seinem Wort. Doch nur wenn wir an seinem Wort bleiben, ist uns verheißen, die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Matthäus 16, 18. Nun möchte ich einige wenige Überlegungen anstellen, was das für die Theologie bedeutet. Ich frage dann in einem zweiten Schritt, was es für die Gemeinde bedeutet. Ich könnte sagen, dass wir an der STH Basel tun und was auch ihr Gründer gewollt hat, war diese Bindung an die Schrift zum Zentrum der Theologieausbildung zu machen. Und daran zu bleiben. Und würde man sagen, wenn man als naiver oder auch gar nicht verbildeter Mensch auf die Fragen der Theologie schaut, ja, wie denn anders? Was soll denn eine Theologie nicht auf das Wort Gottes und auf das Zentrum in Christus zentriert ist? Ja? Dass es das eben nicht ist im Konsensus, das zeigt, wie notwendig hier die Umkehr und das Fortsetzen solcher Bemühungen ist. Es ergibt sich die Frage einer Forschung, und das ist für uns, und da ist ja ganz entscheidend, die den Glauben voraussetzt. Wir forschen, ergebnisoffen, aber in der Voraussetzung des Glaubens. Das Faszinosum, dem mir schon bekannten, weil mir begegnenden und von mir bekannten, in der Confessio bekannten, Gott erkennend nachzugehen, in Offenheit und Weite des Fragens, das ist es, was wir unseren Studenten weitergeben möchten. Man bezweifelt gemeinhin, dass unter Voraussetzungen freie Wissenschaft überhaupt möglich ist. Das zu bezweifeln ist ein Dogma der Moderne. Nun muss man aber sagen, das ist völlig unhaltbar, dieses Dogma. Denn alles verstehen, alles erklären, ist von Voraussetzungen bestimmt und mitbestimmt. Nietzsche hat es sehr bemerkenswert gesagt mit seinem lakonischen Satz: Jedes Wort ist ein Vorurteil. Jedes Wort ist ein Vorurteil oder von einem Vorurteil getragen. Auch Hans-Georg Gadamer, große Lehrmeister der Hermeneutik: Ohne Vorurteil und Vorverstehen gibt es kein Verstehen. Zweitens ist es nun gerade ein Grundsuchergebnis offenen Forschens, dass man auch zu dem Ergebnis kommen kann: Gott greift in diese Welt ein, Gott handelt, die Wunder sind Gott gewirkt. Nicht? Also ergebnisoffen, das ist bei vielen der heutigen Wissenschaft nur ein Lippenbekenntnis. Ergebnisoffen nur im Rahmen bestimmter Dogmata der Säkularisierung. Das ist ja nicht Ergebnisoffenheit. Es gibt also sehr wohl, und es ist zu begründen, ein wissenschaftliches Forschen und Fragen, das den Glauben voraussetzt und zugleich in der Offenheit und in der Sorge um die Heilige Schrift geschieht. Die Heilige Schrift steht im Zentrum des Theologiestudiums. Man spricht im Lichte der Aufklärung und des Historismus von der Krise des Schriftprinzips. Zumeist wird damit thematisiert, dass die Schrift nicht mehr unmittelbar geschichtliches Zeugnis ist für den modernen Menschen, dass er in einer Welt der rationalen Erklärungen lebt, oder dass er, wie es Rudolf Bultmann mit einer entlarvenden Diktion sagte, wenn er den Rasierapparat und das elektrische Licht benutzt, nicht mehr an die Offenbarung und an die Wunder glauben kann. Das ist natürlich ein Zeitgeistphänomen, nicht wahr, das uns seit dem Säkularisierungsprozess seit mittlerweile 3 Jahrhunderten begleitet. Aber wenn man tiefer sieht, muss man sagen, die Krise des Schriftprinzips ist eigentlich kein historisches Problem und auch kein historisch zu lösendes Problem, auch nicht in immer weiter sich überholenden Methoden und Moden anzugehen, sondern es ist ein pneumatisches Problem. In der Kraft des Geistes erschließt sich das Wort, die Wahrheit, die ein für allemal geschehen ist. Und hier möchte ich ein Paradigma für den Umgang mit dem Wort Gottes geben, das ich für sehr bemerkenswert halte. Es stammt von einem katholischen Theologen und Philosophen des 20. Jahrhunderts, dem großen Romano Guardini, nach dem der Lehrstuhl benannt ist, an dem ich auch wirken darf. Guardini hat 1936 ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Herr. Es ist sein großes Jesusbuch. Er hat es ganz bewusst im Jahr 36 geschrieben, gegen die totalitären Herren und ihre Anmaßung im NS-Regime. Er hat kurz zuvor eine Abrechnung mit diesen falschen Heilbringern verfasst unter dem Titel Die Heilbringer und dagegen nun der wahre Herr Jesus Christus. Ich habe dieses Buch, auch weil ich zu Guardini wieder geforscht habe in den letzten Monaten, noch einmal neu gelesen. Ich habe konstatieren müssen, es ist in einer erstaunlichen Weise evangelisch, im besten Sinne evangelisch, wie ich mir das denke. Und deshalb das Zentrum von Christus und der Schrift her für die Theologie an Guardini kurz aufgezeigt, weil Guardini ganz bestimmte Entscheidungen trifft und damit Jesus Christus als wahren Gott und wahren Menschen sieht und zugleich einübt, wie wir ihm als Herrn folgen, ihm als dem Herrn folgen in unserem Leben. Guardini zeichnet die Erzählung der Evangelien nach und vertieft sie zu einer Meditation immer wieder. Aus den Zeugen der Evangelien bezieht er seine Weisheit und sein Wissen über den Menschen, über die Welt, über Krankheit, Schmerz, Sünde. Wer der Mensch ist, erschließt sich also aus der Heiligen Schrift, entwickelt eine christliche Anthropologie, aber aus der Heiligen Schrift heraus. Guardini löst spielend und mit Freiheit eine Paradoxie ein, die damals viel diskutiert war. Karl Barth am Beginn der dialektischen Theologie sagt, wir sollen von Gott reden und wir können es doch als endliche Menschen nicht. Und sein Gegner, der katholisch gewordene dann Konvertit Erik Peterson, hielt ihm entgegen, wir müssen uns dem Dogma unterwerfen. Es ist wohl wahr, aber Guardini leitet liebevoll geradezu seine Leser zur Schrift an und führt über diese Paradoxie hinaus. Dabei weist er von vornherein die Autorität der historisch-kritischen Exegese von sich. Er sagt, sie hat vielleicht manche Dinge erkennen lassen, die hätten wir aber auch anders erkannt. Letztlich hat sie bis auf den Grund gehende Auflösungen und Verweltlichungen zur Folge gehabt. Ihre Maßstäbe sind und ihre Kritik ist letztlich willkürlich, weil sie Früheres vom Späteren, Ursprünglicheres vom Zugefügten unterscheiden will, nach jeweiligen, sehr willkürlichen Kriterien. Daher bringe diese Exegese bei aller eingestandenen Brauchbarkeit letztlich ein widersprüchliches, unsicheres, zerstörendes Ergebnis Guardinis Begriffe hervor. Jeder Forscher hat aus seinen besonderen, oft sehr zufälligen, sehr willkürlichen Anschauungen heraus gearbeitet. Nicht also diese historische Kritik, sondern ein ganz anderes Wahrnehmen der Schrift ist entscheidend. Es geschieht bei Guardini, um es in aller Kürze zu sagen, letztlich in drei Schritten. In einem ersten Schritt sagt er, wir müssen wahrnehmen, was in der Schrift selber gesagt wird. Ganz primitiv, ganz banal, bis zum Ende lesen und immer wieder lesen und darüber auch verwundert und bewundernd stehen. Am eigentlichen ist man erst, wenn es gelingt, mit der lebendigen Herrengestalt in Fühlung zu bleiben, zu sehen, wie menschlich er und wie göttlich er an jeder Stelle zugleich ist. Zweite Stufe, da wird Christus selber schon eigentlich in uns lebendig, der inwendige Christus, das innere Wort, die Umgestaltung in Christus, die durch die Schrift geschieht. Eine Nachfolge, die mit seinem Personsein verschmilzt. Ich muss mich in ihm aufsuchen, sagt Guardini, wenn ich mein Eigentliches finden will. Und das sollte man auch zweifelnden und zögernden und verzweifelten Menschen sagen. Sie werden immer verzweifeln und in ihrem in sich gekrümmten Wurm sich drehen letztlich, wenn sie nicht diese Mitte zumindest suchen und ihrer Suchbewegung ein Zentrum geben. Es mag sein, dass Guardini dem Kreuz und der Theologia Crucis zu wenig Rechnung getragen hat. Er hat freilich immer wieder in der Linie von Paulus oder Pascal und Kierkegaard die Kreuznachfolge und die Verzweiflung mit gesehen und hat eigentlich gesagt, die Gottesnacht, die Säkularisierung, der Nihilismus, er findet in der Heiligen Schrift schon Antworten, wenn wir diese Gottesnacht auf ihn hin aussprechen. Es gibt keine, und das ist nun die Wesensfrage des Christentums, die ja von Schleiermacher über Harnack eine große Frage der Theologien war, was ist das Wesen des Christentums, das wir auch in dieser Welt sichtbar machen können? Dazu sagt Guardini, es gibt keine abstrakte Bestimmung dieses Wesens, es gibt keine Lehre, kein Grundgefüge sittlicher Werte, keine religiöse Haltung und Lebensordnung für sich, die von der Person Christi abgelöst und von denen dann gesagt werden könnte, sie seien das Christliche. Das Christliche ist er selbst. Das, was durch ihn zum Menschen gelangt und das Verhältnis, das der Mensch durch ihn zu Gott haben kann, mit Galater 2,20, ich lebe, doch nicht ich, Christus lebt in mir. Und dann kommt eigentlich erst die dritte, letzte Stufe bei Guardini. Sie setzt das Bekenntnis zu dem Erhöhten, dem Auferstandenen, dem durch den Tod ins ewige Leben führenden, dem Erhöhten, dem Kyrios Christos voraus. Sie ist weder psychologisch noch soziologisch einzuholen und sie erschließt sich nicht in Versuchen unmittelbarer Wahrnehmung des Menschen Jesus. Vielmehr wird dabei sichtbar, seine Gestalt wird mich lehren, Dinge zu sehen, die ich sonst nicht gesehen haben würde. Die Aufgabe des christlichen Lebens besteht darin, ihn in das eigene Dasein zu übersetzen. Aber er geht über dieses Dasein hinaus in der Heilsgeschichte als Herr der Welt. Er redet mich immer in dem Ich-Du an, in der Offenbarung Gottes, in seiner Handlung. Das ist ja das, was Sie, Herr Resch, auch sehr stark betonen, das Personale, das also nicht zunächst mir ein Gesetz oder ein Buch gibt, sondern das Heilshandeln selber in der Personalität, die aber eben nicht nur eine menschliche ist, nicht nur der Bruder, das vielfach betont wurde, sondern der erhöhte Herr, der aus seinem Wort spricht und handelt und uns ins Leben führt. Das wird sich nun in den verschiedenen, wenn man von dieser Schriftmitte und auch dieser Christozentrik des Schriftverständnisses ausgeht, in den verschiedenen Disziplinen der Theologie manifestieren müssen. Ich will das nur ganz kurz skizzieren. Im Allgemeinen und gerade auch für die systematische Theologie können wir dabei eine theologische Urteilsfähigkeit wiedergewinnen, die sich nicht zuerst vor einer Zeit und deren Geistern rechtfertigen will, sondern die aus dem Herzen, aus der Herzmitte der Wahrheit Gottes spricht. Es gilt zu erkennen, dass jedes willentlich-wissentliche Abweichen davon nicht eine Weitung bedeutet, sondern eine Verengung, ja eine Verkerkerung des Menschen. Das Wort hat die Weite, auch die Weite der Gestaltung unseres Lebens. Der Theologe muss wissen, dass es nicht um meine Theologie geht, nicht um meine Originalität, sondern um die Bewahrung und Tradierung des Wortes Gottes. Das ist hochinteressant, dass wir damit eigentlich dann in einer Tradition der Wahrheit stehen, um die sich große Homines Religiosi der vergangenen Zeit bemüht haben und daran auch immer wieder die Frage hatten, welche Kirche ist denn die wahre Kirche, wenn sie also etwa den großen englischen Theologen John Henry Newman nehmen, der begonnen hat, in seinen freikirchlichen Kontexten zum Anglikaner wurde und dann fragte, ja, wie stehe ich denn in der großen Überlieferung, und letztlich zum Katholizismus konvertiert ist. Einer meiner Basler Kollegen hat über ihn sich habilitiert. Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Was ist die wahre Tradition? Aber sie ist letztlich nicht von der Kirche zu beantworten, sondern die Kirche gewinnt erst aus der Mitte der Schrift ihren Begriff und ihren Bezug. Aber hier meine ich sehr wohl, dass wir die evangelische Stimme in der Una Sancta und dem Magnus-Konsensus der Una Sancta sein müssen. Ich sage dazu aber nachher noch ein Wort. Nicht die Situation ist also für den systematischen Theologen das Entscheidende, Dogmatik nicht eine Funktion, etwa für die Kirchenleitung, wie Schleiermacher formuliert hat, und wie es Trölsch noch viel flacher formulieren würde oder von den gegenwärtigen Großtheologen in München und anderen Orts gar nicht zu sprechen, sondern der Lehrgehalt expliziert die bleibende Wahrheit des Wortes Gottes. Das richtet sich sehr stringent gegen eine Axiomatisierung des Heute und des Mann. Das Heute und das Mann ist nicht die Wahrheit, die uns aufgegeben ist in unseren Überlegungen. Und das hat dann natürlich auch Folgen für die Ethik. Es hat Folgen etwa in den Worten über den Lebensschutz und über die Bewahrung des Lebens, auch über die Sexualethik. Es ist also erbärmlich, dass man da nichts zu sagen hat aus einer Anthropologie, die aus dieser Mitte kommt, nicht wahr? Und ich finde da Bemerkenswertes bei katholischen Theologen, etwa bei Johannes Paul II., der wunderbare Katechesen über die leibliche Schönheit des Menschen und auch des Zwischenpersonalen, des geschlechtlichen Lebens geschrieben hat, aus einer Wahrheit, die sich nichts abmarken lässt von den Zeitgeistern und den sexuellen Revolutionen. Daran könnten und sollten wir lernen. Es gilt ganz einfach, dass Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Einheit der Christenheit und Reformation der Kirche wird es deshalb, wenn es sie geben wird, nur aus seinem Geist und in dieser Umkehr geben. Der Theologe sollte wissen und auch der Philosoph, der in eigentlich eine dienende Funktion hat, dass sie beide dienende Funktionen haben. Ihr Urteilen steht unter dem Urteil Gottes. Daher ist auch der Streit zwischen Theologen, die Rabies Theologorum, die sprichwörtliche, durchaus verständlich. Das ist nicht nur in der Geschichte ein Ausdruck von menschlicher Eitelkeit gewesen, sondern es geht wirklich um Wahrheit, um Heil oder Unheil, um Leben und Tod. Man kann dies gar nicht besser sagen, als es Luther gesagt hat: Wer einen Gott hat ohne sein Wort, der hat keinen Gott. Denn der rechte Gott hat unser Leben, Wesen, Stand, Amt, Reden, Tun lassen und uns fürgebildet, dass wir außer seinem Wort nichts suchen, noch wissen dürfen, noch sollen, auch von Gott selber nichts suchen außer seinem Wort. Denn er will von uns außer seinem Wort mit unserem Dichten und Denken unbegriffen, ungesucht, ungefunden sein. Das schränkt philosophische und sonstige Spekulationen sehr deutlich ein. Es macht klar, dass das Wort Gottes die Mitte des theologischen Studiums ist und dass alle Disziplinen auf dieses Wort zurückgeführt werden müssen. Die biblische Theologie und Exegese, nicht als eine historisch-kritische, die sich selber die Kritik anmaßt, sondern als eine historisch-philologische, hat in diesem Zusammenhang die entscheidende Bedeutung für den Gesamtraum der Theologie. Die Einheit der Lehrauffassung ist in der Schrift begründet, Einheit in der Wahrheit. Der Exeget muss wissen, dass die historisch-kritische Methode keinesfalls eine voraussetzungslose ist, sondern das Weltbild der Säkularisierung, der Aufklärung teilt. Sie begründet sich nicht aus ihrer besonderen Sachangemessenheit, sondern die Filiation dieses Geistes der Zeit diktiert eigentlich, wie man die Sache zu sehen hätte. Darüber müssen wir hinausgehen. Das müssen wir hinter uns lassen. Daher muss man eben auch letzten Endes sagen, ja, was ist mir dieser moderne Mensch letztlich das Hauptkriterium, wenn ich das Wort verstehen will? Das kann und darf er nicht sein. Die Dinge sind die Lehrmeister, die Sachangemessenheit. Wer die Dinge nicht begreift, kann aus den Wörtern keinen Sinn holen. Meine Damen und Herren, das hat dann weitere Folgen für das Verständnis der Kirchengeschichte. Kirchengeschichte muss man studieren, weil man sieht, wie dieses Wort tradiert worden ist, treu tradiert, wie es auch immer wieder verfälscht worden ist. Die Geschichte der Kirche ist teilweise eine wunderbare Geschichte der Vorbilder des Glaubens, aber es ist auch eine Geschichte des Wühlens des Teufels und des Antichrist in seinen verschiedenen Gezeiten und verschiedenen Epochen. Und man sieht oftmals auch, wie nahe Erkenntnis und Irrtum aneinander liegen. Also ich würde durchaus sagen, Kirchengeschichte ist auch Historia Magistra Vitae zu einem gewissen Teil. Die Geschichte ist Lehrmeisterin des Menschen. Und wenn man sieht, wie viel größere und teilweise klügere als wir selber so nah am Irrtum gebaut haben, hat man gute Gründe, seine eigene Irrtumslosigkeit in Demut vor die Heilige Schrift zu bringen. Aber Tradition, Fortbildung und das Stehen in diesem Magnus-Konsensus, das ist wichtig. Reformation oder Reform der Kirche wird heute weitestgehend, zumindest in West- und Mitteleuropa, mit Modernisierung, Weggang von den Fundamenten verwechselt. Es kann nur heißen, aus dem Wissen um die großen Traditionen zurück zu dem springenden Brunnen des Anfangs und des Wortes und des Zeugnisses des Geistes zu kommen. Und die katholische Kirche wird sich daraus erneuern und nicht aus einer falschen Modernisierung. Für die Missionswissenschaft bedeutet es, dass sie aus der Sendung des Wortes zu verstehen ist und dass alles, was sich dann auch für die Lebensverhältnisse von Menschen verändern kann, Emergency Churches heute in vielen Teilen der Welt, die Veränderung und Verwandlung der Welt aus dem Wort kommt und nicht umgekehrt. Dieses Erste und Zweite sind letztlich nicht zu vertauschen und da verweise ich Sie auf den Gommaringer Appell, der zu Pfingsten verfasst worden ist in dieser Auseinandersetzung. Wir müssen freilich auch sehen, das ist eine Trivialität, aber ich sage es dennoch, dass die Missionsgebiete nicht nur irgendwo in der fernen Welt liegen, sondern mittlerweile auch mitten in Europa, ja mitten in unserer Welt. Und das muss eine moderne, biblisch fundierte Missionswissenschaft auch reflektieren und zeigen. Und für die praktische Theologie und die Erbauung der Gemeinde heißt es, dass nicht von den erwünschten sozialen Verhältnissen, auch nicht nach den Sehnsüchten des Sinns des Lebens, die Gemeinde zu bauen ist. Dass nicht Psychologie an die Stelle der christlichen Wahrheit treten darf, sondern dass Gott aus seinem Wort seine Gemeinde baut und dass wir diesem Wort wieder viel mehr zutrauen müssen. zur Gemeinde noch ein paar Worte. Die praktische Theologie hat Karl Barth in seiner letzten Vorlesung als die Krone der Theologie bezeichnet. Und das ist ja durchaus richtig insofern, als hier der Nachdenkende, der forschende Theologe unmittelbar an die Gemeinde und an die Welt verwiesen ist. Dass er dazu beizutragen hat, dass der Glaube entsteht, dass der Glaube gepflegt und weitergetragen wird, das kann er letztlich natürlich nur in der Bitte um den Heiligen Geist. Also alles Forschen in der Theologie dient letztlich der Verkündigung und der Seelsorge und dem Bau der Gemeinde. In Jesu Namen ist sie versammelt, in keinem anderen Namen, keinem anderen Wort. So kommt der Glaube aus dem Hören und das Hören aus dem Wort Christi, Römer 10, 17. Dies ist keine allgemeine Religiosität, sondern die unbedingte Bindung des Glaubens an das Wort. Sie bindet den ganzen Menschen und nicht eben nur Teilidentitäten wie die heutigen Religionsvirtuosen Ulrich Barth oder Wilhelm Gräb oder so Theologen, die eigentlich Kulturwissenschaftler letztlich sind und nicht mehr Theologen, es behaupten. Den ganzen Menschen zu binden, auch in seinem Alltag, nicht? Das ist im lebenslangen Hören auf das Wort. Aber dann muss das Wort auch ausgerichtet werden. Das Fundament, das mich im Leben und Sterben trägt, der rechte Glaube kann nur aus diesem Wort resultieren, langsam wachsend und immer wieder mit Geduld gepflegt. Seelsorge heißt aber auch Scheidung der Geister. Es heißt eben auch die freundliche Aufschließung, die Sorge, aber auch die Entschiedenheit, wo von dem Fundament abgewichen wird und ein Mensch in seiner scheinbaren Emanzipation letztlich nur ins Unheil und in die Selbstzerstörung rennen kann. Es ist gewissermaßen auch eine Seelsorge, die wir für die Öffentlichkeit haben. Unsere Welt ist so sehr im Fließen und auch in ganz aufregenden Bewegungen, in ihr ist aber auch in einer so starken Weise, zumindest in der westlichen Welt, das Antichristliche am Werke, dass wir dieses Wort gewissermaßen der Welt sagen müssen und nicht nur kleinen quietistischen Kreisen. In der Predigt hat daher auch die Seelsorge der Gemeindebau ein ganz wichtiges Zentrum. Und ich meine, dass wir nicht das Wort von der Zeit her verwässern sollten, sondern die Zeit vom Wort her verstehen. Wenn Gottes Wort unserer Zeit fremd wird, dann mag dies auch den Grund haben, dass wir von ihm abfallen und diesem Wort selber nicht mehr trauen. Der Glaube kommt, ich sage es noch einmal, aus dem Wort. Mündig sind wir, wenn wir dieses Wort hören und weitergeben können. Nicht, wo wir auf den in sich gekrümmten Wurm hören und seine Bedürfnisse. Neben der Predigt muss man das aber auch weiter pflegen. Wir sagen, Pfarrer, ja, die Bibelstunde ist vorbei, die Unterweisung für Erwachsene ist vorbei, da muss man neue Formen finden, das mag man ja tun. Aber sie müssen aus dem Bewusstsein des Fundamentes erwachsen. Und ich sehe, wie groß die Sehnsucht nach Sinn ist. Ja, das sehen Sie ja überall, wenn Sie Vorträge halten. Das war noch vor 10 Jahren viel harmloser. Wenn ich heute IVCG-Vorträge habe, Kollege Spreng wird das ähnlich erfahren, man wird manchmal bis tief in die Nacht hinein mit Fragen nach dem Sinn bombardiert, buchstäblich. Das ist ein, wie Hegel, der die ganze Säkularisierung im Beginn seiner Religionsphilosophie wunderbar schon analysiert hat, sagt, es ist wie ein trockenes Wüstenland, das nach Regen schreit. Natürlich, manche fliehen auch in die Oberflächlichkeit, das gibt's alles. Aber dieses Wort letztlich lebendig zu machen, das hängt nicht an den Formen, sondern es hängt daran, dass wir an alles Mögliche glauben, an Marktforschung und an soziologische Großkonzepte der Kirchenerneuerung, die manchmal 5-Jahresplänen des ausgehenden Kommunismus gleichen. Aber nicht an die Kraft des Geistes, der seiner Gemeinde das gibt, woraus sie leben kann. Es heißt also, dass es meines Erachtens, meiner Überzeugung her, zu den wichtigsten Dimensionen der Seelsorge gehört, zum Umgang mit der Heiligen Schrift anzuleiten, aus und mit ihr leben zu können. Dazu hat Jakob Thiessen ja schon einiges gesagt, welche Bibeln uns dazu helfen können, dass es da vielleicht auch eine Folge gibt von den Eye-Catchern für die Jugend und dann allmählich hinführend. Ich meine, es ist für das Leben des Menschen wichtig, wirklich mit der Bibel zu leben wieder. Manche tun das durch die Herrnhuter-Losungen. Manche tun das durch die mehrfache Lectio Continua. Manche tun es, indem sie Spurgeons Worte aufschlagen und sich von ihnen anspringen lassen. Ich habe auch da sehr überzeugende Dimensionen gehört. Aber wissen Sie, ich glaube, das ganz Entscheidende ist, dass wirklich die Schrift unser Leben begleitet und auch das Leben derer, die uns anvertraut sind. Denn sonst kommt man immer, und das ist das große Problem dieser postmodernen Zeit, man kommt an einen Menschen, der irgendwie eine Sinnfrage stellt, aber Gott nicht kennt. Es ist so, und teilweise wird auch so theologisiert, als hätte er sich nicht offenbart in Jesus Christus. Als wäre es nur irgendwo, wie Heinrich Böll in einer Satire mal geschrieben hat, ein höheres Wesen, das wir verehren, vielleicht irgendwo so etwas. Aber nicht der lebendige Gott, der in Jesus Christus uns aus dem Tod und aus der Sünde errettet hat und der im Heiligen Geist seine Gemeinde trägt. Und nur dieser lebendige Gott kann eines Menschen Leben tragen. Auch die Askesis einer bestimmten Lebensführung. Es ist ja nicht Verzicht, sondern es ist die Perspektivierung auf das, was wesentlich ist und das, was wahr ist. Ich bin ja nicht praktischer Theologe, ferne davon, aber ich bin natürlich mit einem jetzt sehr eng befreundet, wohne auch in seinem Haus, einem sehr vernünftigen. Und da muss ich sagen, ja, also vieles, was diese Fragen der praktischen Theologie mit sich bringen, das führt ganz elementar darauf zurück, dass wir in unseren Gemeinden wieder Bibel lesen, mit der Bibel leben und auch eben in unseren Häusern. Ja. Ich scheue mich nicht zu sagen, es ist die Liebe zu Gott und zu seinem Wort, die wir wieder wecken müssen. Die Schrift lieben lernen und an ihr wachsen. Dazu bedarf es auch einer geistlichen Demut der Seelsorger und der Theologen. Darüber hat Jakob Thiessen übrigens eine wunderbare Vorlesung gehalten am Ende unseres Studienjahres. Die Demut, die nicht das Falsche sich unterwerfen ist, aber die das Dienen ist mit allen seinen Gaben. Das ist im 21. Jahrhundert gar nicht so selbstverständlich. Und aus dieser Haltung kann letztlich auch Gemeinde gebaut werden. Das ist oft auch das Problem, dass sich dann Seelsorger so sehr in ihren eigenen Konzepten finden wollen, dass sie Gemeinden spalten. Nein, wir dienen diesem Wort. Das ist die Mitte und nicht ich oder ein anderer. Wenn und solange ich selber Hörer des Wortes bleibe, und dies ist allein die Autorität, aus der das geistliche Amt lebt, predige ich eben nicht mich. Auch hier müssen wir ein tiefgehendes theologisches Versagen beklagen. Wir brauchen wieder Hirten, die die Gemeinde sammeln und die aus ihrem geistlichen und spirituellen Leben diese Kraftquelle setzen. Und dafür ist sicher ist auch wichtig, dass wir Theologiestudenten zu einem Studium schicken, in dem sie eben nicht selbst säkularisiert werden, sondern begleitet werden und dies lernen. Über die Predigt will ich nur noch eines sagen und dann vielleicht auch noch über die Frage des Scheidens der Geister in der Gemeinde. Die Predigt, Karl Barth hat sie einmal bezeichnet, dass sie drei Tugenden haben müsse. Sie müsse schriftgemäß sein, sie müsse dann aber auch situativ sein und sie müsse zeitgemäß sein. Das Zeitgemäße ist nicht auf einer Ebene wie das Schriftgemäße. Zeitgemäß soll sie sein, insofern sie die Zeit erkennt und auch begreift, was in dieser Zeit vor sich geht, das auch auslegt. Aber nicht insofern sie mit der Zeit geht und mit der Zeit heult. Und situativ muss sie sein, das würde ich sagen, insofern wir uns immer bemühen müssen, treffend zu sprechen. Das ist auch so eine homiletische Tugend. Nicht einfach irgendein Kulturbombast oder etwas Gefälliges oder ein paar Wortspielchen, sondern treffend zu sprechen in die Gemeinde, in die Zeit, aber aus einem Wort, das nicht aus der Zeit ist, sondern aus der ewigen Wahrheit Gottes. Und aus diesem Geist können wir auch vom Gericht sprechen und von der Sünde sprechen, im Wissen um unsere eigene Fehlbarkeit und im Wissen darum, dass Gott die Sünde hasst, aber nicht den Sünder. Die Sünde, so sagt es Hans-Joachim Iwand, und ich habe mit Freude gesehen, dass Slenska in seiner wichtigen Erwiderung auf dieses EKD-Papier gerade diese Stelle auch zitiert hat, obwohl das völlig, mein Vortrag völlig unabhängig davon natürlich entstanden ist. Iwand sagt, Die Sünde ist gar keine Störung, sondern sie ist eine Befriedigung der menschlichen Natur. Diese Befriedigung aber ist Gehorsamsverweigerung und die Gehorsamsverweigerung umgekehrt ist Befriedigung. Das sollte man sich auch nicht scheuen, in der Seelsorge wieder zu sagen und so unser Leben vor Gott und aus Gott in dem Simul Justus et Peccator zu führen, zugleich Gerechter und immer Sünder, der nur aus Gottes Gnade und Liebe letztlich leben kann. Meine Damen und Herren, das hat dann auch zu tun mit dem, was Autonomie ist. Autonomie ist ja eben philosophisch der Begriff, sich selber ein Gesetz zu geben. Christlich reicht das nicht aus. Christlich kann ich autonom nur sein, wenn ich mich aus dem Gesetz und zugleich der Gnade Gottes, und die finde ich in seinem Wort, wenn ich mich aus ihr verstehe. Und das heißt auch, und dann sind wir wieder beim Bogenschlag zurück zu dem Häresie-Vortrag des letzten Jahres, dem Häresie-Thema, dass eben nicht das an die Stelle des Wortes und der Wahrheit treten darf, was die jeweiligen Geister unserer Zeit wollen, sei es Gender, sei es Ökologie, sei es alles Mögliche, was an die Stelle der eigentlichen Mitte getreten ist und zu treten scheint. Wenn ich im Blick auf die Gemeinde einige Hinweise gebe, auf den Umgang mit dem Wort, will ich auch nochmal sagen, der Umgang mit dem Gottesdienst. Wir werden ja morgen einen Gottesdienst haben und ich bin eigentlich immer, seit ich hier bin, den KSBB-Tagungen von diesen Gottesdiensten außerordentlich erfreut und erbaut gewesen, weil man in ihnen doch etwas erleben kann, was man kaum mehr in einem Gemeindegottesdienst erlebt. Die wirkliche, das Realwerden der Heilsgeschichte in dieser einen Stunde aus der Schrift getragen. Nehmen Sie das mal wahr. Wir tragen vor Gott unsere Sünde und Schuld im Sündenbekenntnis. Wir lassen uns aus dem erlösenden Wort Christi freisprechen. Confiteor. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er sich unser erbarmt hat, gegen alles menschliche Wähnen und Wissen und Vorstellen. Wie großartig. Und wie oft erlebe ich, dass in Gemeindegottesdiensten man zu dem Confiteor gar keinen Mut mehr hat, weil der Mensch ja auf seine Sünde angesprochen wird. Aber nur wenn ich in dieser Sünde und dieser Endlichkeit, die ich ja täglich sehe an mir und an der Welt, wenn ich in ihr vor Gott trete, gewinne ich die Freiheit. Und was schließt sich an? Er schließt sich an das Psalmgebet oder den Introitus. Wir beten mit dem Volk Gottes über die Jahrtausende, so wie das Volk Israel zu ihm gebetet hat, in seinem Bund, in seiner Herznähe zu Gott, in seiner Personennähe, in der Heilsgeschichte mit dem Psalmgebet. Das Psalmgebet mündet in das Gebet, jetzt die Gemeinde selber formt das Kollektengebet, und dann kommen die Lesungen, in denen eben wirklich das Wort selber zu uns spricht, als Evangelium und als Gesetz. Die Heilsgeschichte ist nicht nur eine abstrakte Erzählung, sondern sie wird in jedem Gottesdienst vollzogen. Und aus dieser Mitte kann dann gepredigt werden und kann das Lob Gottes und das Gebet folgen bis hin zum Sakrament, bis hin zum Vollzug des Abendmahls, des wahren Leibes und des wahren Blutes. Was wir da tun, das müssen wir auch in unseren Gemeinden und in unseren Kreisen wieder sichtbar machen. Ich muss mal was ganz Persönliches sagen. Ich glaube, viele wissen gar nicht mehr, was wirklich ein Gottesdienst ist. In dieser Aufeinanderfolge, in dieser großartigen, in diesem agendarischen, evangelischen Gottesdienst uns gegebenen Form, die natürlich aus der Mitte der Schrift überhaupt erst sich erschließt und sprechen wird. Wir werden erinnert, man könnte es noch viel weiter vertiefen, an unsere Taufe im Confiteor, in der Lobsprechung, wer da glaubet und getauft ist. Ja? Und ich werde in die Gemeinschaft des Mahles hineingenommen. Es haben sicher auch freie Gottesdienstformen immer wieder, wo es so ist, ihren Ort, und Freikirchen sind weniger gebunden. Ich weiß das wohl, aber ich meine, wir sollten diesen ungeheuren Schatz auf unserem Weg durch die Zeit bewahren und auch dies, dass wir mit der ganzen Christenheit auf Erden unseren christlichen Glauben bekennen, mit der ganzen Christenheit auf Erden, nicht mit dem Islam und nicht mit dem Buddhismus, aber mit der ganzen Christenheit auf Erden. Meine Damen und Herren, ich komme zum Ende. Mein Vortrag muss ich auch noch mal fragen lassen, wie ist es denn nun mit der Aktualität dessen, was ich hier versucht habe zum Reißen? Ich oder auch Herr Späth hat meinen Vortragstitel mit einem Ausrufezeichen versehen. Es ist mir nicht ganz unrecht, dieses Ausrufezeichen, weil das schon eine Position sein soll, wenn eben auch keine neue. Aktuell sind die hier angesprochenen Fragen und Positionen in einer schmerzhaften Weise, eben weil es an dem Zentrum des Wortes Gottes fehlt, in der Theologie und in vielen Gemeinden. Es geht hier nicht um eine konservative Gegenposition zu den Progressiven. Es geht darum, dass eine tiefe Glaubens- und Gewissensnot entsteht, wo das Wort nicht ins Zentrum gerückt wird und man sich dennoch christlich nennt, wo diese Potjomkinschen Fassaden aufkommen. Und das ist auch eine Art von Heuchelei und Unehrlichkeit. Dann soll man eben sagen, wir sind ein Verein zur Förderung der allgemeinen Wohlfahrt, wir schreiben das Godesberger Programm und die Genderismen fort. Ich will das nicht karikieren, aber ich meine, wo es christlich zugehen sollte, da muss auch das Fundament des Christlichen geklärt sein und geklärt werden. Es ist eine Not, und das ist auch eine Seelennot in Europa, die diese Säkularisierung wesentlich mit vorantreibt. Es ist auch die Not der Spaltung. Wo gespalten wird, gehen Schwärmereien hervor und vielleicht Fundamentalismen. Da fehlt es an den guten Hirten. Deswegen ist dies alles sehr aktuell. Doch die Aktualität im Sinne unserer äußerlichen, politischen und gesellschaftlichen Debatten, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Ist denn realistischerweise zu erwarten, können Sie mich fragen, dass das Sola Scriptura anders denn als nur historische Reminiszenz wieder den Raum gewinnt in der Kirche der Reformation, den sie braucht? Ist zu erwarten, dass die Theologie sich umkehrt, umwendet? Ja, der messbare Trend ist ein anderer. Theologie geht auf in einer allgemeinen Religionswissenschaft. Das ist bei vielen Fakultäten schon die Struktur oder die Tendenz. Und diese Religionswissenschaft wiederum in eine allgemeine Kulturwissenschaft. Wenn es dahin kommt, dann wird es also sehr schwierig, christliche Theologie zu studieren. Ich habe diese Aktualität natürlich im Blick und ich würde sagen, zunächst einmal müssen wir sagen, so ist der Trend eigentlich ein sehr problematischer, äußerlich. Aber uns ist gesagt und verheißen, das Licht der Welt zu sein, das Salz der Erde. Christi Vermächtnis an uns ist ut unum sint, dass sie eins sind in der Wahrheit. Und dies fordert uns, sein Wort in seinem Geist beim Wort zu nehmen. Es fordert uns auf, dem Wort zu dienen, wie die Zeiten auch sind. Wie die Gezeiten vielleicht sind im Heilsplan, den wir nicht kennen. Dass im Vertrauen auf Gott gewissermaßen eine neue Zeit anbrechen kann, auch schon in dieser Welt, dafür gibt es manche Indizien. Und mit zwei dieser Indizien möchte ich schließen. Das erste Indiz: Es gibt in der gegenwärtigen außerdeutschen Debatte erstaunlich viele sehr ernstzunehmende philosophische und theologische Strömungen, die in einer neuen Weise vom christlichen Glauben her denken und nicht von der linearen Moderne der Aufklärung. Das sind in England die New Foundationalists, also Philosophen, die ihr Fundament nicht in der empirischen Wissenschaft haben, sondern gewissermaßen in einer unbedingten Wahrheit, die auf die Offenbarung hinführt, Swinburne, Plantinga, ihre Gottesbeweise. Es ist die New Orthodoxy in England, eine sehr ernstzunehmende, weltweit verbreitete Strömung einer neuen Orthodoxie, eines neuen Glaubens, die die Fehlstellungen des Säkularismus benennt, aufarbeitet und gegen sie angeht. Zusammen mit meinem lieben Freund Sven Grosse werde ich im nächsten Jahr an der STH Basel auch eine Tagung machen, wo wir einige prominente Vertreter dieser New Orthodoxy einladen werden. Die sind erstaunlicherweise im ganzen Weltkontext, vor allem im englischsprachigen, sehr bekannt, im deutschen Sprachraum bis heute nicht übersetzt und nicht präsent. Und es sind natürlich auch die französischen Religionsphilosophen wie Michel Henry, Jean-Luc Marion, die ganz bewusst als Christen denken ganz bewusst aus einem christlichen Bekenntnis. Und die haben einen unglaublichen Zulauf, dort wo nicht Ideologie ist, sondern wo auch wirklich das, was wichtig ist und wo es um die Wahrheit geht, eine Attraktion hat. Also ich glaube, da deuten sich durchaus ermutigende Zeichen an. Das ist zunächst mal Wissenschaft, das ist Philosophie und Theologie, aber das strahlt natürlich auch aus. Und das andere ist noch einmal Romano Guardini. Er sah, und mir scheint in unserer Zeit, er hat das so Mitte der 60er Jahre festgestellt, mir scheint in unserer Zeit wird das erst richtig real, wir gehen in eine neue Epoche. Nicht mehr die Neuzeit, sondern er nennt das Ende der Neuzeit. Das ist was viel Tieferes als das Gerede von der Postmoderne. Nein, das Ende der Neuzeit zeichnet sich dadurch aus, dass die Relikte, könnte man sagen, die christlichen Relikte, die in der ganzen Aufklärungsepoche noch da waren, verschwinden werden. Dass im öffentlichen Raum man nicht mehr einfach aus der Substanz zehrt, die man zugleich wegrationalisiert. Es fallen gewissermaßen die Masken, die Dinge werden gewissermaßen kenntlich. Und das fordert auch von den Christen, dass sie in einer neuen Weise Zeugnis geben und kenntlich werden. Guardini hat das in sehr schönen Worten gesagt und das möchte ich ans Ende meines Vortrags stellen. Er sagt, dieses Ende der Neuzeit erfordert von dem Christen einen neuen Wahrheitswillen, eine Tapferkeit, denn er muss wissen, in dem nachneuzeitlichen Epoche, die jetzt auf uns zukommt, muss er selber, um Christ zu sein, aus den Säkularisierungen, den Ähnlichkeiten mit der Welt, den Halbheiten und Verengungen heraus. Die Einsamkeit im Glauben kann furchtbar sein, sagt Guardini. Die Liebe wird aus der allgemeinen Welthaltung verschwinden. Sie wird nicht mehr verstanden noch gekonnt werden. Umso kostbarer wird sie, wenn sie vom Einsamen zum Einsamen geht. Tapferkeit des Herzens aus der Unmittelbarkeit der Liebe Gottes, wie sie in Christus kund geworden ist, das ist eigentlich die Haltung, die uns in dieser Zeit abgefordert ist und aus der wir leben können. Guardini weist deshalb jede Modernisierung zurück. Das hilft eh nichts in diesem Ende der Neuzeit, das ja eigentlich offen atheistisch werden würde, sondern er meint, die Existenz des Christen, sie muss zu einer neuen Klarheit kommen. Klarheit und Wahrheit, das Dogma muss wieder praktisch und existenziell werden. Und, meine Damen und Herren, wo anders kann das herkommen, als aus der lebendig angeeigneten Heiligen Schrift? Dein Wort, Herr, nicht vergehet, es bleibet ewiglich, soweit der Himmel gehet, der stets beweget sich. Dein Wahrheit bleibt zu aller Zeit, so wie der Grund auf Erden, von deiner Hand bereit. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.